Der Donnerstagabend auf der Bayernwelle, ich bin Christoph Grabner. Herz in Gefahr. Unter diesem Motto stehen die diesjährigen Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Sie laufen seit Anfang November und dauern noch bis zum 30. Dezember. Es dreht sich dabei alles um die Diagnose und die Therapie der koronaren Herzkrankheit. Deshalb sprechen wir heute auch im Medizin-Talk über dieses Thema. Meine Gäste sind Dr. Alexander Galland. Er ist Oberarzt an der Kardiologie am Klinikum Traunstein. Außerdem Dr. Robert Heisel. Er ist ebenfalls Oberarzt, allerdings an der Kardiologie der Kreisklinik Bad Reichenhall. Und Dr. Johannes Schmidt, Kardiologe und Belegarzt am Klinikum Traunstein. Beginnen wir mit Ihnen, Herr Dr. Galland. Grundsätzlich mal die Frage, was versteht man denn eigentlich unter einer koronaren Herzkrankheit?
Bei der koronaren Herzerkrankung handelt es sich um eine sehr häufige Erkrankung, insbesondere in unseren Industrienationen, die dazu führt, dass die Durchblutung am Herzmuskel, die ja durch die Herzkranzgefäße gewährleistet wird, gestört ist. Dies kann sich zum Teil durch Druckgefühl in der Brust zeigen oder auch durch heftigen Schmerz in der Brustgegend, aber auch Schmerzen im Bereich des linken Armes, im Bereich des Rückens, im Bereich des Bauches, Halses oder auch des rechten Armes, sodass die klassischen Symptome, wie es wahrscheinlich die meisten Zuhörer kennen, mit Brustschmerzen nach Ausstrahlung in den linken Arm nicht immer als typisches Symptom vorliegen müssen. Ursächlich sind Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen, die durch unsere Lebensweise, also unseren Lebensstil im Laufe der Jahre entstehen. Und man muss sich das so in etwa vorstellen wie kleine Plaques oder eben Ablagerungen, die immer wieder durch Blutfette zum Beispiel oder durch andere Giftstoffe im Blut Nahrung bekommen, dann anwachsen, zum Teil auch aufplatzen können regelrecht. Und zum Beispiel bei dem schlimmsten Ereignis eines Herzinfarktes, es zur Blutgerinnselbildung kommt auf so einem aufgeplatzten Belag oder Plaque, die dann zu einer kompletten Verstopfung des Herzkranzgefäßes führen kann. Und das ist dann als zum Beispiel Herzinfarkt bekannt, der ja nun durchaus auch eine hohe Letalität, also auch ein hohes Potenzial daran zu versterben hat.
Sie haben es vorhin ganz schön erklärt, als wir uns im Vorgespräch unterhalten haben. Das ist so ähnlich wie eine Autobahn und dann ist ein Stau und dann geht nichts mehr, oder?
Ja, so kann man sich das vielleicht bildlich vorstellen. Es gibt ja unterschiedliche Straßen, es gibt Feldwege, es gibt Landstraßen, es gibt Bundesstraßen, es gibt Autobahnen und es gibt achtspurige Autobahnen. Und insbesondere so, wenn die Herzkranzgefäße aus der Hauptschlagader entspringen, muss man sich das wie eine achtspurige Autobahn vorstellen, die sich dann immer in weitere Straßen aufzweigt. Und je nachdem, in welchem Bereich so eine Verstopfung oder eine Baustelle ist, die zu einer Verengung führt, ist eben der Blutfluss stark behindert, wie zum Beispiel bei der Verstopfung, oder eben schwach behindert, wie bei Engstellen. Trotzdem kommt es immer wieder zu Symptomen, sodass es dann diese gilt, weiter abzuklären, ob es zum Beispiel sich um den schlimmsten anzunehmenden Unfall sozusagen handelt, eben den Herzinfarkt. Und hier ist besondere Eile und Wachsamkeit geboten.
Wie häufig kommt so etwas generell vor? Kann man die koronare Herzkrankheit als Volkskrankheit bezeichnen?
Also zumindest in den Industrienationen ist es eine der häufigsten Erkrankungen, die insbesondere auch die größte Sterblichkeitshäufigkeit hat. Also eine wirklich wichtige Erkrankung, die jeden von uns betreffen kann. Und insbesondere die Prävention oder auch was kann ich tun, wenn, ist ein sehr wichtiges Thema und eigentlich sollte die Bevölkerung darüber Bescheid wissen.
Wenn man mit jemandem über das Thema spricht, über die koronare Herzkrankheit, da schaut man dann teilweise in fragende Gesichter. Ist das Thema zu wenig in der Öffentlichkeit?
Das würde ich so nicht sagen. Es ist immer wieder in der Öffentlichkeit, nur es wird, wie das auch mir gehen würde, nicht immer wahrgenommen, beziehungsweise wenn es wahrgenommen wird, denkt man, man ist ja selber nicht betroffen und deshalb ist es wichtig, dass wir als Kardiologen, die ja diese häufige Erkrankung behandeln, immer wieder auch an die Bevölkerung uns wenden und darauf hinweisen, dass eben es sehr wichtig ist, Symptome zu beachten und die dann entsprechend auch zu werten und sich gegebenenfalls mit seinem Hausarzt oder bei schlimmen Brustschmerzen zum Beispiel auch den Notarzt direkt zu alarmieren.
Wie wahrscheinlich ist es generell im Laufe eines Lebens an der koronaren Herzkrankheit zu erkranken? Gibt es da Zahlen, gibt es da Statistiken?
Also mir ist bekannt, dass nach Angaben des Robert-Koch-Instituts etwa 5,5 Millionen Menschen in Deutschland an der koronaren Herzerkrankung leiden. Und von 2009 weiß ich, dass etwa 700.000 Personen deswegen im Krankenhaus behandelt wurden und etwa 60.000 Todesfälle aufgrund einer koronaren Herzerkrankung sind in diesem Jahr auch festgehalten worden.
Sie haben es vorhin gesagt, die extremste Folge einer koronaren Herzerkrankung ist der Herzinfarkt. Es kommt aber nicht zwangsläufig immer zum Herzinfarkt, oder?
Nein, viele Patienten haben, bevor sie einen Herzinfarkt erleiden, auch diese schon erwähnten Symptome wie eben Brustschmerzen, Druck in der Brust, Brennen in der Brust mit Ausstrahlung in Rücken, Arme, Bauch oder auch Halsbereich. Es ist so, dass auch viele dieser Belege, von denen ich schon sprach, auch wieder abheilen, ohne dass es zu gravierenden Folgen kommt. Im Laufe der Jahre können sich aus diesen immer wieder abgehaltenen Belegen dann doch Engstellen entwickeln, die dann eben zu diesen typischen Symptomen führen, die insbesondere dann bei Belastung auftreten, immer wieder reproduzierbar sind. Also wenn man die gleiche Belastung durchführt, sind sie auch wieder zu verspüren. Und wenn man die Belastung aufhört, also sprich stehen bleibt, gehen die Beschwerden auch wieder weg. Das wären die typischen Symptome von einer koronaren Herzerkrankung, die noch nicht zum Herzinfarkt geführt hat, aber weiter abgeklärt werden müsste, beziehungsweise bei diesen Symptomen sollte man dann schon sich an einen Hausarzt beziehungsweise an einen niedergelassenen Kardiologen wenden, der mit ihm dann individuell besprechen kann, was er tun sollte.
Jetzt den Ausdruck Herzinfarkt, den kennt ja jeder. Was passiert denn da aber im Körper genau, wenn es wirklich zu einem Herzinfarkt kommt?
Das wissen wir mittlerweile relativ genau. Es gibt diese Belege oder Plaques, von denen ich schon sprach, und die platzen auf. Das ist wie eine Wunde im Körper. Und der Körper reagiert auf Wunden mit Aktivierung der Blutgerinnung, damit wir ja zum Beispiel, wenn wir uns nach außen an der Haut verletzen, die Blutung aufhört, wird die Blutgerinnung aktiviert und dann bildet sich so eine Kruste. Und genauso ist es im Körper, es bildet sich bloß keine Kruste, sondern so ein Blutgerinnsel, ein Blutpropf, und der verstopft komplett das Herzkranzgefäß. Und das ist wie eine Vollsperrung der Autobahn, da geht nichts mehr durch und es gibt auch kaum Umleitungen am Herz. Also der Herzmuskel selber hat gute Herzkranzgefäße, die auch eine sehr große Reserve haben. Das heißt, man braucht etwa eine Engstelle von mehr als 75%, bis es überhaupt zu Symptomen kommt. Aber bei einer 100%igen Verstopfung gibt es keine ausreichenden Umleitungen und der Herzmuskel würde in kürzester Zeit absterben. Insofern gilt es hier ganz besonders eilig und aktiv zu sein, damit möglichst wenig Zeit verloren geht, bis so eine Verstopfung im Herzkatheterlabor wieder beseitigt werden kann.
Sie haben vorhin die Symptome angesprochen. Ich kann mir vorstellen, das sind ja alles Symptome, die einem nicht wirklich zu schaffen machen. Man spürt das ab und zu. Werden die oftmals unterschätzt?
Am Anfang werden sie gerne negiert, also sie werden zwar wahrgenommen, aber man denkt sich, ach, das geht schon wieder weg. Das ist auch verständlich. Ich glaube, das ist ein natürlicher Instinkt, den man hat. Aber man sollte es eben doch nicht auf die leichte Schulter nehmen und insbesondere, wenn diese Symptome immer wieder kommen, dann doch sich möglichst bald an seinem Hausarzt wenden, der einem dann entsprechend weiterhelfen kann. Und die Einordnung der Symptome ist natürlich im Einzelfall schwierig und gelingt meistens aber dann zusammen mit den Hausärzten doch so gut oder die schicken sie auch zu den niedergelassenen Kardiologen dann weiter, um eben Klarheit zu schaffen. Denn nicht jeder Schmerz im Brustbereich muss immer vom Herzen kommen. Es kann auch mal die Wirbelsäule betroffen sein, übrigens eine häufige Differentialdiagnose, also andere Ursache der Beschwerdesymptomatik. Auch Magen-Darm-Erkrankungen können ähnliche Beschwerden machen. Das kann man im Einzelfall nicht unterscheiden.
Also eine der wichtigsten Maßnahmen kann man wirklich sagen, frühzeitige Erkennung, und wenn man etwas ahnt, wenn man denkt, Mensch, da könnte ich dazugehören zu dieser Patientengruppe, möglichst schnell einen Arzt aufsuchen.
Ich denke, das ist das Wichtigste, dass wenn man irgendwelche Symptome verspürt, die man nicht kennt und nicht einordnen kann, sich eben an seinen Hausarzt wendet.
Dankeschön Ihnen erst einmal, Herr Dr. Gallant. Bei mir ist jetzt Dr. Robert Heisel. Herr Dr. Heisel, jetzt haben wir schon einiges gehört über die koronare Herzerkrankung. Was sind denn generell die Ursachen dafür?
Die Ursachen liegen zum Hauptsächlich eigentlich in einem falschen Lebensstil. Das weiß man, dass heute ca. 80% Ursache der koronaren Herzkrankheit werden durch falschen Lebensstil ausgelöst. Und da ist an erster Stelle immer noch das Rauchen zu erwähnen. Natürlich auch der Bewegungsmangel und auch eine falsche Ernährung. Bewegungsmangel und falsche Ernährung führen dann letztendlich zu Übergewicht, was ebenfalls als falsche Lebensstilrichtung zu werten ist. Und auch Stress haben wir heutzutage als eine mögliche Auslöser für die koronare Herzkrankheit identifiziert.
Stichwort Ernährung. Was darf man, was sollte man unterlassen?
Unterlassen ist letztendlich, kann man sagen, alles, was zu viel ist, ja, also Übergewicht produzierend. Und da sind doch heute, wissen wir, sehr fettreiche Ernährung ist nachteilig, sehr zuckerhaltige Ernährung. Was gerne nicht so wahrgenommen wird, ist auch die sehr kohlenhydratreiche Ernährung, also viel Nudeln. Das können wir heute in der Menge gar nicht verstoffwechseln, verbrauchen, verbrennen, wie man so schön sagt. Und es wird letztendlich alles als Fett dann abgelegt. Das Stichwort bei der Ernährung ist die Mittelmeerkost. Das ist eigentlich das, worunter wir zusammenfassen. Eine gesunde Ernährung, wie wir es von den Mittelmeerländern kennen. Das heißt viel Gemüse, frisches Gemüse, dann auch wenig tierische Fette, also das Kochen nach Möglichkeit mit Olivenöl, mit Sonnenblumenöl. Möglichst auch ein- bis zweimal die Woche Fisch auf den Tisch. Und wenn Fleisch, dann in kleinere Mengen und nach Möglichkeit auch fettarmes Fleisch.
Gibt es da Studien, gibt es da Erhebungen, warum diese Mittelmeerkost gerade so gesund ist? Weil sie nicht dick macht? Oder ich kann mir vorstellen, wenn ich zu viel davon esse, dann macht auch das dick, oder?
Nein, das nicht. Also man kann, sage ich mal, nicht zu viel Gemüse zu sich nehmen. Und es gibt Studien, also das ist wissenschaftlich belegt, dass die Mittelmeerdiät, oder es ist eigentlich gar nicht eine Diät, sondern einfach die Mittelmeerernährung, dass das zu einer deutlich geringeren auftretenden koronaren Herzkrankheit führt. Und da haben eben die sogenannten Mittelmeerländer, also Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich, schneiden sehr gut ab, haben deutlich weniger Auftreten der Gefäßverengung, der Gefäßverkalkung, wie man so salopp sagt. Und das Wichtige bei der Mittelmeerernährung ist einfach, dass es führt nicht zu Übergewicht und es führt eben nicht zu dieser massiven Zuckeraufnahme. Das sind eigentlich die wesentlichen Punkte.
Man weiß ja allgemein, Sport ist nie verkehrt. Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang Sport?
Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Es muss jetzt auch, das ist vielleicht die gute Nachricht auch für die Hörer, es muss nicht nun richtig Sport sein, sondern man sagt, es reicht eigentlich schon jeden Tag 30 Minuten strammes Spazieren gehen. Also man sollte das Gefühl haben, sich jetzt auch angestrengt zu haben. Das gemütliche Dahinschlendern reicht nicht aus, aber jeden Tag 30 Minuten strammes Spazieren gehen, ein bisschen auch mit bergauf, bergab, das ist ausreichend. Das muss also nicht wirklich das Joggen sein, es muss nicht Mountainbiken sein. Wer das natürlich auch betreibt, ist umso besser. Der Aspekt, das Hauptgewicht liegt eigentlich auf der Ausdauertraining und es ist aber auf jeden Fall schon spazieren gehen, Minimum 5-mal die Woche, 30 Minuten, fast ausreichend, auf jeden Fall schon mal ein guter Beginn.
Sie haben vorhin gesagt, die Hauptursache ist das Rauchen. Warum ist das Rauchen, unabhängig von der allgemeinen schlechten Auswirkungen des Rauchens, warum ist das Rauchen in dieser Hinsicht gerade so schlimm?
Also zum einen führt das Rauchen akut zu einer Gefäßverengung. Das kann man auch in Tests überprüfen, dass die Gefäße sich während oder durch das Rauchen zusammenziehen. Und langfristig führt aber natürlich das häufige Rauchen durch die verschiedensten Giftstoffe, die da drin enthalten sind, zu einer Schädigung der Gefäßinnenhaut. Es entstehen dadurch feinste Verletzungen und somit letztendlich wird dieser Alterungsprozess der Gefäße wird beschleunigt.
Stichwort Stress. Heutzutage ist es ja auch so, dass man im Job viel Stress hat oftmals. Jeder spricht momentan von Burnout etc. Wie wichtig ist dieser Stress in dieser Hinsicht? Welche Bedeutung hat der Stress für die koronare Herzerkrankung?
Stress wird heutzutage als zusätzlicher Risikofaktor angesehen, einfach weil auch Stress eine zusätzliche Kreislaufbelastung ist, führt häufig auch zu Blutdruckerhöhung, was neben dem ungesunden Lebensstil auch ein richtiger Risikofaktor für die koronare Herzkrankheit ist, neben anderen Risikofaktoren, führt also eine ständige oder häufige Blutdruckerhöhung zu einer beschleunigten Alterungsprozess der Gefäße. Stress führt aber auch zu einer, sag ich mal, zu einem Ungleichgewicht der Hormone. Viele Stresshormone werden ausgeschüttet, Cortisol, Adrenalin, das sind auch alles Stoffe, die den Gefäßen über die Zeit, sag ich mal, einfach mehr abverlangen. Diese Stoffe führen zu häufigen Verengungen der Gefäße. Sie müssen mehr arbeiten, die Gefäße gehen auf, gehen zu und werden damit natürlich auch mehr beansprucht. Ich denke, es ist da noch nicht alles von der Wissenschaft erklärt, wie Stress jetzt wirklich in allen Einzelheiten den Gefäßprozess oder die Überalterung der Gefäße vorantreibt, aber man weiß inzwischen, dass Stress da durchaus ernst zu nehmen ist als beschleunigenden Faktor.
Wenn man sich das alles anhört, Übergewicht, wenig Bewegung, falsche Ernährung, Stress, Rauchen, dann hört sich das so an, als ob das wirklich eine Krankheit der heutigen Überflussgesellschaft ist.
Ja, kann man so durchaus eindeutig beantworten. Also wir finden eben die koronare Herzkrankheit besonders häufig in den Industrieländern, wo eben diese ungesunde Lebensweise gepflegt wird, und finden es deutlich seltener in anderen Ländern, die eben diesen Lebensstil nicht pflegen können, aufgrund anderer, sagen wir mal, Lebensumstände. Und man weiß das auch von Untersuchungen über die Jahre, wenn Länder sich, also Schwellenländer, Entwicklungsländer, wenn sie dann zum entsprechenden Wohlstand kommen, dass natürlich auch sich deren Krankheitsbilder verändern und eben auch die Arteriosklerose, also die Gefäßalterung, zunimmt und damit auch die koronare Herzkrankheit.
Unabhängig von diesen Ursachen, die Sie jetzt da alles genannt haben, gibt es sonstige Risikogruppen?
Ja, gibt es. Wir unterscheiden eigentlich zwei Risikogruppen. Zu einmal die nicht beeinflussbaren, das sind Alter. Je älter der Patient wird, umso kränker können seine Gefäße sein. Man kann so als grobe Faustregel sagen, die Männer sind schon ab 45 in einem gewissen Risiko ab 45. Bei Frauen geht es um ein paar Jahre später los, ab 55. Das hängt auch mit dem weiteren Risikofaktor zusammen, das Geschlecht. Frauen sind aufgrund der Hormonlage bis zur Menopause dann etwas geschützt vor Herzinfarkt. Und der dritte nicht beeinflussbare Faktor ist eine familiäre Häufung. Man weiß durchaus, dass in bestimmten Familien diese Erkrankung auch mit Herzinfarkt häufiger auftritt. Das sind letztendlich drei Punkte, gegen die man ja als Patient machtlos ist. Trotzdem ist es aber wichtig, sie zu kennen. Ob man da in eine von diesen Risikogruppen reinfällt, auch der Arzt, der den Patient betreut, muss es wissen, weil er natürlich dann seinen Patient, sag ich mal, auch mit mehr Aufmerksamkeit betreuen und vor allen Dingen identifizieren kann, ob er vielleicht dann irgendwann ein Herzinfarktpatient wird. Davon unabhängig aber sind viel wichtiger die beeinflussbaren Risikofaktoren. Auch da ist ein ganz wichtiger Punkt das Rauchen, wie wir es schon beim Lebensstil gesehen haben, der Bluthochdruck, dann die erhöhten Blutfette und die Zuckerkrankheit. Das sind eigentlich die klassischen beeinflussbaren Risikofaktoren. Und gerade jetzt erhöhte Blutfette, Zuckerkrankheit hängen eigentlich wieder unmittelbar mit dem ungesunden Lebensstil zusammen, sprich eben falsche Ernährung und Übergewicht.
Wenn man zu diesen Risikogruppen gehört, die Sie eben genannt haben, wie wichtig ist es denn, dass man regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung geht? Kann man da in der Vorsorge was machen oder sollte man dann erst wirklich zum Arzt gehen, wenn man wirklich die ersten Symptome feststellt?
Wenn man jetzt wenigstens zwei von diesen Risikofaktoren hat, dann ist die Erkenntnis für einen selber, dass man möglichst gesunden Lebensstil pflegt. Man muss deswegen jetzt nicht, ständig zu einer Kontrolluntersuchung zum Arzt gehen, aber man muss für sich schon mal wissen, ich habe ein erhöhtes Risiko und für mich ist eine gesunde Lebensweise besonders wichtig. Es ist, je mehr Risikofaktoren man hat, so möchte ich es mal sagen, umso wichtiger ist es aber natürlich auch, dass man einen gewissen Basischeck, eine Basisuntersuchung bei seinem Arzt mal durchführen lässt, um diese Risikofaktoren auch genau zu überprüfen. Sind sie vielleicht auch behandelbar? Wie ausgeprägt sind sie? Und natürlich auch, im Gespräch mit dem Arzt nach Symptomen zu fragen, ob vielleicht die Erkrankung schon da ist, ob sie Warnsymptome hat, und mit ein paar Untersuchungen kann man das durchaus schon eingrenzen. Es geht ja letztendlich für uns Ärzte immer darum, diese Patienten, die gewisse Risikofaktoren haben, zu identifizieren, ob sie schon krank sind. Also ob ist überhaupt die Erkrankung da und wie weit fortgeschritten ist sie schon.
Das Thema heute im Medizintalk auf der Bayernwelle, die koronare Herzkrankheit. Sie können die gesamte Sendung übrigens auch nachhören und zwar im Internet auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Dort einfach in den Download-Bereich gehen. Gleich geht's weiter und dann sprechen wir über die Behandlungsmöglichkeiten bei der koronaren Herzkrankheit. Einen wunderschönen Donnerstagabend auf der Bayernwelle. Ich bin Christoph Grabner. Freut mich, dass Sie auch heute wieder beim Medizintalk dabei sind. Die koronare Herzkrankheit zählt weltweit zu den häufigsten Herzerkrankungen. Millionen von Menschen leiden an Verengungen der Herzkranzgefäße. Zu oft wird die Erkrankung erst dann ernst genommen, wenn sie zu einem Herzinfarkt geführt hat. Und genau deshalb sprechen wir heute darüber. Meine Gäste sind Dr. Alexander Galland, Oberarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein, Dr. Robert Heisel, Oberarzt an der Kardiologie am Kreisklinikum in Bad Reichenhall und Dr. Johannes Schmidt, Kardiologe und Belegarzt an der Klinik in Traunstein. Herr Dr. Schmidt, Sie sind ja auch niedergelassener Arzt, ich habe schon erwähnt, und damit sind Sie auch der Mann, zu dem die Patienten kommen, wenn die ersten Symptome festgestellt werden. Wenn jetzt jemand mit den entsprechenden Anzeichen zu Ihnen kommt, was passiert dann? Wie geht es dann weiter?
Ja, zunächst muss man sich erstmal mit dem Patienten ausführlich unterhalten. Es geht hauptsächlich um Brustbeschwerden oder um Herzrhythmusstörungen, Herzpalpitationen, die einen zum niedergelassenen Kardiologen mal führen, wobei die Ursachen für Brustbeschwerden vielfältig sein können. Das muss nicht immer vom Herzen herkommen, das kann natürlich auch mal von der Wirbelsäule kommen, von der Lunge, von der Speiseröhre. Das gilt es zu unterscheiden und in einem ausführlichen Gespräch einmal abzuklopfen, was ist bei dem Patienten, was liegt da alles vor, hat er einen hohen Blutdruck, wie ist seine Lebensweise, sind die Blutfette hoch, es wird also so Basisuntersuchung erst einmal gemacht. Neben der Anamnese wird körperlicher Untersuchungsbefund erhoben, das Körpergewicht, Körpergröße, dann der Blutdruck gemessen, die Lunge und das Herz abgehorcht und die Pulse gefühlt an den Beinen. Dann wird ein EKG gemacht, gegebenenfalls auch ein Belastungs-EKG, ein Ultraschall vom Herzen. Oft werden auch andere Gefäße mit Ultraschall betrachtet, zum Beispiel die Halsschlagadern, die Bauchschlagadern, die Leistenschlagadern, die sind besonders gut zugänglich der Ultraschalluntersuchung. Dann wird ausführlich entsprechende Blutuntersuchungen durchgeführt, zum Beispiel die Zuckerwerte, die gesamten Blutfette, einschließlich Gesamtcholesterin, LDL und HDL-Cholesterin, Triglyceride, Nierenwerte, Blutbild, Schilddrüsenwerte. Und dann kann man sich so allmählich ein Bild machen von dem Patienten, könnten die Beschwerden, mit denen der Patient jetzt zu mir gekommen sind, könnten die vom Herzen her kommen, ja oder nein? Und wenn man dann den Eindruck hat, ja, das könnte durchaus vom Herzen herkommen, dann muss man in Erwägung ziehen, ob nicht weiterführende Untersuchungen in Betracht kommen. Andere Belastungstests oder sogar eine Herzkatheteruntersuchung, die nur im Krankenhaus durchgeführt werden kann, das kommt dann auf den einzelnen Patienten drauf an.
Wenn man Ihnen da so zuhört, das hört sich nach einem wahren Untersuchungsmarathon an. Können Sie den Patienten da so ein bisschen die Angst davor nehmen?
Ja, also Marathon ist es eigentlich nicht. Das Wesentliche bei so einer Untersuchung ist das Gespräch mit dem Patienten. Das steht absolut im Mittelpunkt. Und die anderen Sachen wie Blutabnahme hat jeder schon mal machen lassen. Das ist kurz geschehen. Dann Belastungs-EKG, das erfordert etwas Zeit, ist aber im Grunde genommen auch eine Routinemaßnahme und nicht so schwer zu machen. Jeder fährt bei uns eigentlich im Grunde genommen Fahrrad. Ultraschall vom Herzen und die anderen Ultraschalluntersuchungen, die ich genannt habe, die sind für mich eher so ein bisschen aufwendiger. Für den Patienten ist es eher gemütlich, weil er ja da liegen darf. Also man braucht schon eine gewisse Zeit und deswegen ist auch die Bitte unserer Patienten, auch etwas Geduld mitzubringen. Also so 1-2 Stunden braucht man sicherlich, dass man eine ordentliche Untersuchung am Anfang zunächst einmal braucht.
Wenn Sie da jetzt etwas feststellen, wenn Sie feststellen, okay, mein Patient, der leidet wirklich an einer koronaren Herzerkrankung, wie geht's dann weiter?
Da kommt es auf den Ausprägungsgrad drauf an. Wenn der Patient ganz klassische Symptome wie die sogenannte Angina pectoris, also Brustbeschwerden bei Belastung angibt, dann denke ich, dann sollte man ihm doch möglichst rasch eine Herzkatheteruntersuchung zuführen im Krankenhaus, bei der dann die Darstellung der Herzkranzgefäße erfolgt. Und dann kann man auch tatsächlich objektivieren. Erstens, hat der Patient eine koronare Herzerkrankung? Und zweitens, wenn er sie hat, ist es notwendig, dort einzugreifen. Wenn also zum Beispiel die Herzkranzgefäße eingeengt sind, muss man dann eine Aufdehnung und eine Versorgung mit einer Gefäßstütze, mit einem Stent durchführen, ja oder nein? Oder ist es notwendig, eine Bypass-Operation durchzuführen, weil eine so große Zahl von Einengungen an den Herzkranzgefäßen vorliegen, dass man gar nicht mehr weiß, wo anfangen, wo aufhören. Oder die dritte Möglichkeit ist auch eine konservative, medikamentöse Therapie, die sicherlich auch oft in Betracht kommt.
Wenn man jetzt diese Erkrankung feststellt und man stellt ebenfalls fest, dass es vom Schweregrad her noch nicht so schlimm ist, reicht's dann, wenn man seine Lebensgewohnheiten umstellt?
Das ist die Basis auf alle Fälle. Ich halte neben der Ernährung immer einen Schwerpunkt mit der Bewegung. Wir sind leider eine sitzende Bevölkerung im Wesentlichen und unsere Gefäße sind angelegt dazu, dass sie bewegt werden wollen. Alle Gefäße haben elastische Muskelfasern und die sollten möglichst elastisch bleiben. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man sich belastet, dass man nicht unbedingt Sport macht, aber dass man sich ausreichend körperlich bewegt.
Wenn da jetzt ein Patient zu Ihnen kommt und Sie sagen dem, guter Mann, du musst dein Leben ändern, wie reagieren die Leute?
Müssen sage ich eigentlich nie. Das muss man jedem Einzelnen überlassen. Man kann, denke ich, objektiv mal die Erkrankung an den Patienten herantragen, was bei ihm vorliegt, wie er damit umgehen kann, was er vermeiden kann, was er dazu beitragen kann, dass diese Erkrankung nicht weiter fortschreitet. Erfahrungsgemäß hat es wenig Sinn, Druck auf einen Patienten auszuüben und sagen, du musst jetzt ab sofort dein Rauchen einstellen, wobei das natürlich das Beste wäre. Und erfahrungsgemäß ist es aber so, das muss erstmal einsickern im Patienten. Und er muss sich erstmal darüber klar werden, er kann selber aktiv dazu beisteuern, seine Erkrankung auch weitgehend im Griff zu halten.
Sie haben vorhin die medikamentöse Behandlung angesprochen. Was wird da gemacht?
Es gibt klassische Medikamente, die sind in einer Vielzahl von weltweit durchgeführten Studien belegt, dass die koronare Herzerkrankung günstig beeinflussen. Da ist das Medikament erster Wahl das sogenannte AS oder AS-100, Aspirin, das jeder kennt von Kopfschmerztabletten. Das gibt es in niedrig dosierter Form. Das macht das Blut etwas dünnflüssiger und stabilisiert die Gefäßinnenwände, ist das Medikament erster Wahl. Es gibt andere Medikamente, die mindestens genauso wichtig sind. Inzwischen weiß man das auch anhand von sehr großen Studien. Wenn eine koronare Herzerkrankung vorliegt und das auch objektiviert wird, dass eine koronare Herzerkrankung vorliegt, dann sind die cholesterinsenkenden Medikamente ganz entscheidend und wichtig. Den LDL-Cholesterinwert auf einen Wert unter 100 Milligramm pro Deziliter abzusenken. Da ist es erwiesen, das hilft, die Erkrankung zu stoppen, diesen chronischen Krankheitsprozess zu stoppen. Man kann zwar nie eine hundertprozentige Gewähr abgeben, dass dann kein Herzinfarkt mehr unter Einnahme dieses Medikamentes stattfindet, aber auf alle Fälle reduziert es die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarktes ganz drastisch. Es gibt auch andere Medikamente noch, das sind die sogenannten Beta-Blocker, die ACE-Hämmer. Das sind blutdrucksenkende Medikamente, auch klassische Medikamente, die eindeutig bei bestimmten Konstellationen ihre positive Wirkung belegt bekommen haben in einer Vielzahl von weltweit durchgeführten Studien.
Ist das dann eine zeitlich begrenzte Behandlung oder muss man dann immer Medikamente nehmen?
Wenn die koronare Herzerkrankung diagnostiziert worden ist, also nicht nur der Verdacht da ist, sondern es ist tatsächlich belegt, es ist die koronare Herzerkrankung da, dann ist es eine chronische Erkrankung. Und diese chronische Erkrankung kann nicht geheilt werden durch einen Stent oder durch eine Bypass-Operation oder durch Medikamente. Medikamente insbesondere zum Beispiel, wenn man ein Antibiotikum zum Beispiel für eine Lungenentzündung verwendet, dann wird die Lungenentzündung geheilt. Bei der koronaren Herzerkrankung ist das leider nicht so der Fall. Man kann nur die Wahrscheinlichkeit vermindern, dass diese Erkrankung weiter fortschreitet, wenn man diese Medikamente lebenslang zum Teil nimmt.
Dankeschön, Dr. Johannes Schmidt, Kardiologe und Belegarzt am Klinikum Traunstein. Herr Dr. Galland, jetzt haben wir ja schon einiges gehört über die koronare Herzkrankheit. In erster Linie mal Einzelheiten zum nicht akuten Verlauf. Wenn ein Patient jetzt aber als akuter Notfall zu Ihnen ins Krankenhaus kommt, was passiert dann?
Also in der Regel werden die Patienten ja von den Hausärzten geschickt als Notfall. Sprich, der Hausarzt hat den dringenden Verdacht auf eine Erkrankung des Herz-Kranzgefäß-Systems, die akut abgeklärt werden soll. Als erstes wird der Patient in der Notaufnahme aufgenommen, von den ärztlichen Kollegen dort an begrüßt und natürlich auch gleich befragt zu ihrer Erkrankung. Und als allererste Maßnahme wird ein EKG geschrieben, weil man anhand des EKGs sehr gut erkennen kann, ob es sich um einen akuten Herzinfarkt handelt oder einen nicht ganz so dringlichen Herzinfarkt möglicherweise. Und man kann das sehr gut anhand des EKGs erkennen. Die Notaufnahme ist natürlich 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage besetzt. Und es ist ja auch so, dass nicht immer Hausärzte zu erreichen sind oder auch der kassenärztliche Notdienst nicht immer zu erreichen ist. Und ich möchte auch nochmal hier auf diese möglichen Symptome des Herzinfarktes zusätzlich nochmal hinweisen, die eben den Brustschmerz beinhalten mit Ausstrahlung in den Rücken, Arme, Beine oder auch Bauch, aber zusätzlich auch mit Übelkeit, Luftnot oder auch Kaltschweißigkeit einhergehen. Hier wäre es ganz dringlich, dass die Patienten dann direkt den Notarzt anrufen, über die Telefonnummer der Feuerwehr 112. Und hier ist es so, dass der Notarzt vor Ort in unserem Landkreis bereits ein EKG schreiben kann, das per Telemetrie auf der Intensivstation im Klinikum Traunstein im Monitor angezeigt wird mit Alarmglocken. Und hier wird sozusagen schon begonnen mit der Therapie. Der Notarzt wird von den Kollegen der Intensivstation zurückgerufen und wenn es sich um einen ganz akuten Herzinfarkt handelt, wird schon das Herzkatheterteam, ohne dass der Patient im Krankenhaus ist, gerufen und der Patient kann dann direkt vom Notarzt im Herzkatheter abgegeben werden. Ist das nicht der Fall, kommt er auf unsere Chest Pain Unit, also unsere Brustschmerzeinheit, neudeutsch Chest Pain Unit. Die Ärzte nehmen natürlich auch sehr die Anglizismen. Und hier wird neben dem schon erwähnten EKG natürlich auch Laborbestimmungen durchgeführt, zum Beispiel die Herzenzyme, auch ein wichtiger Marker, um zu erkennen, ob eine Herzkranzgefäßdurchblutung zum Beispiel schon zu einer Herzmuskelschädigung geführt hat. Und je nachdem wird dann auch relativ zeitnah auch ein Herzkatheter durchgeführt. Oder wenn es sich um einen Brustschmerz handelt, der nicht von den Herzkranzgefäßen kommt, kann der Patient auch in der Regel nach 12 bis 24 Stunden auch wieder das Krankenhaus verlassen.
Jetzt ist immer mal wieder der Begriff Herzkatheter gefallen. Erklären Sie doch mal, um was handelt es sich dabei?
Dabei handelt es sich um eine Darstellung der Herzkranzgefäße. Nun, wie kommt man zu den Herzkranzgefäßen hin? Das Herz liegt ja bekanntermaßen im Brustkorb und ist an die Blutgefäße angeschlossen. Das ist der große Vorteil. Das heißt, wir nutzen die natürlich angelegten Blutgefäße, um zum Herzen hinzukommen. Dafür wird eine Schlagader punktiert. Viele Kollegen machen es über die Leistenpunktion, einige Kollegen über Punktionen der Schlagader am Handgelenk. Und es wird ein kleines Plastikschläuchlein eingeführt, das ist nicht schmerzhaft, es drückt vielleicht ein bisschen und es piekst natürlich, aber sonst ist die Untersuchung nicht schmerzhaft. Und dann wird mit einem dünnen Schlauchsystem bis zum Herzen hochgefahren. Das wird beim bewussten Patienten gemacht, also ist keine Narkose für notwendig, weil man während dieser Untersuchung nichts spürt. Und über eine spezielle Flüssigkeit, wir nennen sie Kontrastmittel, wird in Kombination mit einer Röntgenuntersuchung das Herz-Kranz-Gefäß-System so dargestellt, dass wir sehen, wo fließt Blut, in unserem Fall als Kontrastmittel, oder wo ist Blut, ein Blutstopp, also eine Verstopfung oder eine Verengung. Und so können wir sehr genau erkennen, wo ist das Problem am Herz-Kranz-Gefäß-System und dann entsprechende therapeutische Maßnahmen einleiten.
Was wären denn solche therapeutischen Maßnahmen?
Also man hat eine Engstelle oder ein verstopftes Herzkranzgefäß identifiziert als Ursache für die vom Patienten angegebenen Beschwerden oder den Herzinfarkt. Und man fährt mit einem ganz dünnen, sehr weichen Draht durch diese Engstelle hindurch und kann dann auf diesem, wir nennen den Koronardraht, also Herzdraht, wie mit einer Schiene ein Ballonsystem hochfahren. Das sind ganz dünne, kleine, feine Ballons, so etwa 2 bis 3 Millimeter dick, wobei die noch zusammengefaltet hochgeschoben werden und dann an der Engstelle aufgedehnt werden. Das wird nicht mit Luft, sondern mit Flüssigkeit gemacht. Und man drückt dann sozusagen die Engstelle an die Seite. Wenn man jetzt allerdings nur einen Ballon benutzen würde, würde das Gefäß, Blutgefäß seine natürliche Form, nämlich die Engstelle, gerne wieder einnehmen. Deswegen werden heutzutage fast immer auch Gefäßstützen, sogenannte Stents, implantiert, also hineingedrückt in die Gefäßwand, die dafür sorgen, dass die natürliche oder anatürliche Form nicht wieder eingenommen wird, sondern das Blut weiter durch den aufgedehnten Bereich hindurchfließen kann, ohne dass es zu einer erneuten Engstelle in diesem Bereich kommt.
Wann ist denn dann eine Bypass-Operation notwendig?
Eine Bypass-Operation ist immer dann notwendig, wenn wir, sage ich mal, mit unseren Stents und Ballons nicht mehr ausreichend eine Durchblutung gewährleisten können. Also wenn zum Beispiel sehr viele Herzkranzgefäße gleichzeitig betroffen sind oder sehr kritische Stellen, wie zum Beispiel den sogenannten Hauptstamm, das ist sozusagen die Hauptherzkranzader betroffen ist. Hier kann es notwendig sein, individuell auch für den Patienten abgestimmt, eine Bypass-Operation als bessere Alternative vorzuschlagen. Insbesondere die Bypass-Operation ist auch notwendig, wenn alle drei Herzkranzgefäße, wir haben normalerweise alle drei Herzkranzgefäße, eins für die Vorderwand, eins für die Hinterseitenwand und eins für die Hinterwand, wenn alle gleichzeitig betroffen sind, ist natürlich auch eine Aufdehnung, die nicht ohne Risiko immer möglich ist, risikoärmer. Das muss allerdings individuell abgewogen werden. Das heißt, wir besprechen das zum einen mit dem Patienten und dann auch in unserem Kardiologenteam, was wir für den Patienten individuell als beste Lösung ansehen und am risikoärmsten für ihn als Therapieziel sehen.
Vielleicht noch kurz zur Erklärung, wenn man von einer Bypass-Operation spricht, um was handelt es sich dabei?
Die Bypass-Operation ist eine Operation am offenen Herzen. Nur so kann man die Engstellen überbrücken. Und zwar kann man sich das so vorstellen, um nochmal wieder bei dem Autoverkehr zu bleiben, man hat eine Baustelle, eine Verengung am Herz-Kranz-Gefäß-System und man leitet sozusagen den Verkehr durch eine zusätzliche Straße um. Das heißt, es wird in diesem Fall eine Vene aus den Beinen entnommen oder auch eine speziell von der Natur schon am Herzen vorbeigeführte Schlagader, die im Brustkorb sozusagen am Herzen schon normalerweise vorbeiführen würde, leitet man dann um aufs Herz. Man nimmt diese Vene oder diese spezielle Schlagader, die dann aufs Herz aufgenäht wird, und zwar so, dass sie von der Hauptschlagader, der Aorta, abgeht und dann hinter der Engstelle wieder auf das Herzkranzgefäß aufgenäht wird. Das wird im Rahmen der Herz-Lungen-Maschinenbehandlung am offenen Herzen gemacht. Im Bereich all dieser verengten Herzstellen wird sozusagen eine Umleitung angelegt. Und dann kann wieder Blut zu den Bereichen, die hinter der Engstelle liegen, zugeführt werden und der Herzmuskel wird wieder gut durchblutet und die Beschwerden sollten eigentlich vergessen sein.
Wenn man von so einer Operation spricht, wie gefährlich ist sowas? Ist ja, glaube ich, immer die große Sorge eines jeden Patienten. Operiert wird keiner und vor Operationen, da herrscht doch, ich sage jetzt nicht unbedingt Angst, aber ein gewisser Respekt auf alle Fälle.
Genau, Respekt ist das richtige Wort. Das ist auch das, was ich meinen Patienten immer sage. Man sollte alle Untersuchungen mit Respekt, aber nicht mit Angst betrachten. Eine Bypass-Operation ist natürlich eine große Operation, ist ein schwerwiegender Eingriff, Herz-Lungen-Maschine mit Risiken, Komplikationen. Also es gibt sehr viele Probleme, die auftreten können. Individuell gesehen ist natürlich auch so, wenn man nichts tut, also die Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung so belässt, ist das auch ein Risiko und man muss einfach Risiko und Nutzen abwägen. Nichts anderes ist auch das, wenn wir Patienten zur Bypass-Operation schicken. Also wir wägen zusammen mit dem Patienten Risiko, Nutzen und Wunsch des Patienten ab und empfehlen. Und die Operation an sich ist anstrengend. Man muss mit einem, sage ich mal, Tal von etwa 2 bis 3 Wochen rechnen, wo man sich als Patient nicht gut fühlt nach so einer Operation, wo man Probleme hat, wo man vielleicht auch Schmerzen hat. Aber es wird täglich bergauf gehen. Und ich kenne auch Fälle, wo nach 2 Tagen die Patienten schon über die Station gelaufen sind. Ich kenne natürlich auch andere Fälle. Das muss man so sagen.
Aktuell finden ja bundesweit die sogenannten Herzwochen statt. Was steckt denn genau dahinter?
Die Herzwochen sind immer einmal im Jahr und werden von der Deutschen Herzstiftung, deren Homepage ich übrigens sehr empfehlen möchte, weil sie ja doch sehr seriöse und auch für die Patienten zugeschnittene Informationen bekommen können, unter einem gewissen Thema diesem Jahr eben Herz in Gefahr veranstaltet und sind deutschlandweit. Es ist so, dass alle Kliniken angehalten werden, Veranstaltungen durchzuführen. Ein Teil dieser Veranstaltung ist das heutige Interview, aber wir haben auch schon in den letzten Wochen mehrere Vorträge gehalten für Patienten. Das heißt, wir haben wieder mal auf unsere Problematik des Vergessens hingewiesen, dass eben die Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung die häufigste Erkrankung in Deutschland ist, an denen die Patienten versterben oder man versterben kann. Und hoffen durch die Herzwochen, das Vergessen etwas kleiner zu machen.
Dankeschön meinen 3 Gästen von heute. Dr. Alexander Galland, Oberarzt in der Kardiologie am Klinikum Traunstein. Dr. Robert Heißel, Oberarzt an der Kardiologie an der Kreisklinik Bad Reichenhall und Dr. Johannes Schmidt, Kardiologe und Belegarzt im Klinikum Traunstein. Das war der Medizintalk für den Monat November. Noch einmal der Hinweis, das Ganze können Sie demnächst auch nachhören und zwar als Podcast auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Da einfach auf den Link Downloads gehen und da können Sie sich das Ganze dann runterladen. Das war's von mir. Einen schönen Abend wünsche ich. Machen Sie es gut.